Es war eine kleine Überraschung beim DGB, beim Deutschen Gewerkschaftsbund, dass du doch ein so junger Funktionär, so ein junger Gewerkschafter gewählt wurde als DGB-Vorsitzender von Thüringen oder besser gesagt stellvertretender Vorsitzender von Hessen-Thüringen. Die Rede ist von Sandro Witt und den habe ich jetzt im Studio. Schönen guten Tag, Herr Witt.
Hallo.
Das war eine Überraschung auch für Sie, dass Sie als relativ junger Typ mit 32 zu einem doch Gewerkschaftsfunktionär gewählt worden sind, der ja ganz Thüringen repräsentieren soll. War das schon verblüffend für Sie?
Doch schon. Also wenn man betrachtet, dass ich irgendwann mal in Suhl gestartet bin vor 12 Jahren und über den Jugendbereich in eine Region gegangen bin, Ostthüringen, und aufgrund dieser Umstrukturierung Bezirk Hessen-Thüringen irgendwann vor 6 Monaten die Gewerkschaften auf mich zugetreten sind und gesagt haben, lieber Sandro, du machst hier eine gute Arbeit, wir können uns durchaus vorstellen, dass du uns repräsentierst. Das ist schon im ersten Moment ein kleiner Schock, da überlegt man kurz und denkt auch an sein Alter und im zweiten Moment denkt man, ja, man hat eigentlich gute Arbeit gemacht in den 12 Jahren.
12 Jahre Gewerkschaftsarbeit. Kamen dann auch mal ältere Gewerkschafter, die gesagt haben, Mensch Junge, leg doch mal hier deine ganzen Ohrringe ab und schneid dir mal die Haare und zieh dir mal was Ordentliches an?
Oh ja, also die natürlich gibt es da Menschen, die einem und auch liebe Kolleginnen und Kollegen, die einem immer mal diesen Hinweis geben, von wegen mit einem Zopf und so weiter oder
und
auch
dann die Seite Ohrringe. Rasiert und dann die Ohrringe. Und,
oh. Genau, aber die das sind eher nett gemeinte, lieb gemeinte Hinweise. Und wenn man jetzt sich in Thüringen bewegt, jeder, der mich kennt mittlerweile, verbindet das auch mit dem Typen mit dem Zopf. Das muss man so sagen, das ist politisch auch anerkannt, das ist der vom DGB. Und insofern wäre wahrscheinlich das Abschneiden des Zopfes eher etwas, was man mir vorwerfen könnte, dass ich mich versuche anzupassen.
Ja, okay, also ist das gar keine Option, auch wenn der selber nicht mehr, also das ist und medial, wie wurde das aufgenommen? Also wie haben die Medien reagiert, Tageszeitung, MDR?
Also in der Berichterstattung über die Wahl war natürlich im Vordergrund, da ist ein junger, neuer Kollege sozusagen da. Das wurde erstmal sehr gut aufgenommen. In den Interviews konnte ich natürlich auch erstmal deutlich benennen, was so der Kurs ist, auf den ich hinaus möchte, auch die Jugendthemen mit ansprechen, aber eben auch nicht aus dem Auge verlieren, dass es um eine gesamte Gewerkschaftsbewegung geht. Ich habe ja auch bewusst darauf verzichtet, noch für eine Partei sozusagen öffentlich tätig zu sein, sondern habe gesagt, ich bin jetzt für alle da. Und so in der Gesamtschau jetzt nach 2 Monaten kann ich sagen, das lässt sich alles ganz gut an. Das Team in Erfurt steht und die Hinweise, weil Sie das angesprochen haben, die Hinweise bekomme ich natürlich immer noch von unterschiedlichen Leuten, wie man sich kleidet, wie man unterwegs ist. Und ich habe mich ja für euch heute auch extra schick gemacht, obwohl man das natürlich nicht sehen kann.
Ist unglaubwürdig, weil ich glaube, da ist sicher ein Nachfolgetermin. Also muss man beschreiben, ein schwarzes Jackett mit einem Nelken-Sticker, 1. Mai-Sticker. Aber die Ohrringe sind drin, der Zopf ist auch noch da und das ist so Wiedererkennungswert, würde man im PR-Bereich sagen.
Das ist das, was die mir gesagt haben.
Den erkennt man wieder. Weil wir gerade bei Parteien waren, Sie waren ja stellvertretender Vorsitzender der Linken in Thüringen. Jetzt ist die Frage mit Parteiennähe, ist ja so eine Sache, auch gerade der DGB hat ja auch in den vergangenen Jahren auch Wahlempfehlungen gegeben. Wie wird es dieses Jahr sein? Wird der DGB Hessen-Thüringen eine Wahlempfehlung für Thüringen für die Landtagswahl geben?
Ja, also wir werden eine ganz deutliche Wahlempfehlung abgeben, nämlich dass NPD und AfD, diese Parteien, die sozusagen, also AfD als ein Thema Partei gegen den Euro und eher rechtsorientiert und NPD als klar menschenfeindliche Partei nicht zu wählen ist. Das wird aber die einzige Wahlempfehlung des DGB in der Deutlichkeit sein, was Parteien betrifft und oder beziehungsweise die Nichtwahl von Parteien betrifft. Und der zweite Punkt wird sein, natürlich werden wir, und das haben wir gemacht in der Pressekonferenz, unsere Position deutlich herausstellen zu Bildungsfreistellung, zu ganz vielen anderen Dingen, Mindestlohn, Vergabegesetz und andere Dinge in Thüringen, wo wir noch nach Bedarf sehen, wo nachjustiert werden muss. Und dann kann jeder Kollege und jeder Mensch da draußen auch in die Parteiprogramme gucken und kann einfach nachgucken, welche Parteien erfüllen denn das letztlich.
Wird nicht passieren. Die Menschen gucken dann nicht in die Parteiprogramme, die gucken sich Gesichter, Menschen an, Schlagzeilen. Ja. Und das ist dann möglicherweise wahlentscheidend, denke ich mir so. Trotzdem haben Sie ja eine Affinität zu der Partei Die Linke in Thüringen, weil Sie ja auch nicht nur Mitglied waren, sondern auch stellvertretender Vorsitzender. Können Sie das dann ganz raushalten, Ihre ganz persönliche Position, oder wollen Sie das gar nicht?
Ich glaube, dass man das nicht muss im Zweifelsfall, weil man sozusagen als Gewerkschafter natürlich andockungsfähig ist in allen Strukturen. Da gibt es Parteien, die sind uns näher von den Positionen. Das ist ja bekannt. Da gibt es die SPD, da gibt es Grüne, da gibt es Linke. Es gibt aber auch CDU-Menschen, die über die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft sehr nah an unseren Positionen sind. Ich glaube, dass wir die Diskussion mit denen allen führen müssen, in die Richtung, was sind denn unsere Positionen und wo macht es Sinn, auch zu streiten über die richtigen Positionen und sie dann umzusetzen. Und da sehe ich gute Karten bei allen 4. genannten, von mir vier genannten Parteien.
Mhm. Nun müssen Sie ja wahrscheinlich erstmal den Streit in dem eigenen Laden, also Streit, wenn man es mal positiv sieht, den gibt es ja immer bei Gewerkschaften, das ist ja nie eine Partei, keine homogene Gruppe, das ist irgendwie eine Vertretung. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass Gewerkschaften, explizit der DGB, auch ein großer Dampfer ist, ein träges Schiff, wo es immer wieder den Vorwurf gibt, na, die setzen sich ja nur für die Arbeitnehmer ein und ihr Job ist, Tarifverträge auszuhandeln, ansonsten war es das. Sind Gewerkschaften in Deutschland in der Krise?
Nicht mehr. Gewerkschaften waren durchaus in so einer Krisensituation, wobei auch die Gesamtgesellschaft im Grunde genommen in so einer Krise verhaftet ist, wenn man guckt, was so organisatorische Geschichten angeht, wie Beteiligungsverfahren, wie beteiligen sich Menschen am öffentlichen Leben. Da kann man, selbst die Feuerwehren haben mittlerweile Riesenschwierigkeiten, Nachwuchs zu finden. Insofern würde ich eher den Bogen in Richtung, also in eine andere Richtung machen, was den DGB als großen Tanker angeht. Ja, der DGB ist die Summe aus 8 Mitgliedsgewerkschaften. Das ist von der Gewerkschaft der Polizei bis hin zu einer Lehrergewerkschaft, Erzieherinnengewerkschaft, GEW, um mal die Bandbreite deutlich zu machen. Und die Aufgabe des DGB ist es, aus diesen 8 Positionen, die möglicherweise auflaufen bei uns im Vorstand, eine gemeinsame Position zu machen und diese Position auch zu vertreten. Das kann man aushalten, wenn man im Grunde genommen die Prozesse, und das ist ein moderierender Prozess beim DGB, das heißt, der Vorsitzende oder der stellvertretende Bezirksvorsitzende und sein Vorsitzender sind zuständig, diesen Prozess zu moderieren, dort eine Position zu machen und mit dieser Position nach außen zu gehen. Wenn ich nicht einverstanden bin mit der Position, muss ich weiter streiten.
Aha, dieser Gewerkschaftstyp, der Sie ja nun sind, was sind Sie für ein Typ? Sind Sie Funktionär, Politiker, Vermittler, Moderator? Wie würden Sie Ihre eigene Rolle beschreiben?
Ja, ich glaube, dass sozusagen wichtig ist, beim DGB all das zu sein. Also man muss quasi schon ein Stück weit vereinen, dass man zum einen die Vermittlungstätigkeit nach innen gerichtet, aber auch gegenüber den Parteien, was ich vorhin beschrieben habe, mit Prozessen, Diskussionen nach innen gerichtet in den Parteien. Und dann muss man aber auch in aller Deutlichkeit, und das ist das, was den DGB-Bezirk Hessen-Thüringen immer ausgezeichnet hat, mit Stefan Körzel an der Spitze, jetzt mit mir auch, dass wir es hinbekommen haben, wenn es dann aber Konfliktlinien gibt, die quasi deutlich sich herausarbeiten, dann sagen wir das auch sehr deutlich nach außen. Ich mache das Beispiel Bildungsfreistellungsgesetz, in dem quasi wir letzte Woche sehr deutlich vor dieser Abstimmung gesagt haben, sowohl der Stefan Körzer als auch ich, die SPD hat diesem Gesetzentwurf zuzustimmen und hat die Koalition aufzubrechen. Das sind deutliche Worte, weil es steht im Koalitionsvertrag und wir haben immer gesagt, das muss umgesetzt werden und die Wirtschaft ist auch der DGB und die Gewerkschaften.
Das müssen wir nochmal erklären. Also im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD hat die SPD diese Regelung errungen nach einem Bildungsfreistellungsgesetz. Wie konkret steht das denn im Koalitionsvertrag und ist der wirklich gebrochen worden?
Na, im Koalitionsvertrag steht, dass ein Bildungsfreistellungsgesetz für den Freistaat Thüringen zu entwickeln ist und in enger Abstimmung mit der Wirtschaft. Das sind sozusagen die Worte, die dort relativ kurz aufgeschrieben worden sind. Daran erkennt man, dass es eigentlich kein Konsens war, weil sonst schreibt man länger in so einem Koalitionsvertrag. Und der Kernkonflikt läuft oder die Kernlinie läuft ja darüber, dass momentan Leute in der Wirtschaft sagen, das würde sie überfordern. Das muss man ernst nehmen und zur Kenntnis nehmen. Damit muss man sich auseinandersetzen.
Finanziell überfordern oder was?
Möglicherweise noch nicht mal finanziell. Wir haben es ja in Thüringen mit relativ kleinen Strukturen, kleinteiligen Strukturen zu tun. 80% sind ganz kleine Unternehmen, die dort unterwegs sind. Und aus meiner Sicht ist das eine reine Funktionärsdebatte. Also wenn man ernsthaft mit Kolleginnen und Kollegen oder auch mit Arbeitgebern spricht, dann spricht von denen ihrer Seite meistens nichts dagegen, Bildungsfreistellung.
Gibt ja in Hessen gute Erfahrungen zum Beispiel, oder?
Hessen.
Und dass die Arbeitgeber ja dann auch einen Ausgleich bekommen, also finanziell ist es für die doch gar nicht so problematisch?
Auch nicht, da gibt es unterschiedliche Ansätze bei uns auch in den Gewerkschaften, da gibt es welche, die sagen, wir müssen diesen Ausgleich zahlen, dann gibt es welche, das muss nicht sein, aber wir haben da eine Positionierung vorgenommen, auch in den Stellungnahmen und haben uns dementsprechend auch diesem von der SPD vorgelegten Gesetzentwurf, der war uns am nächsten, die Linke hat den kopiert und eingebracht, deswegen haben wir gesagt, stimmt dem zu. Die strukturelle Mehrheit wäre da. Aber die Kernfrage ist ideologisch und das nervt mich. Also dass sozusagen keiner wirklich ernsthaft darüber redet, worum geht es hier eigentlich?
Können wir mal beschreiben, was Bildungsurlaub eigentlich ist? Bildungsfreistellungsgesetz heißt, es gibt Bildungsurlaub, dass ich zu meinem gesetzlichen Urlaub noch 2 Wochen oder wie lange Urlaub nehmen kann?
5 Tage.
Fünf Tage. Und das muss dann ein Bildungsurlaub sein von einem zertifizierten Bildungsträger. Ich fahre dann irgendwo hin und mache dann ein Seminar mit.
Ja, also da geht schon ein Stück weit über den Blick über den Tellerrand hinaus des Arbeitnehmers. Also der normale Arbeitnehmer, sage ich mal, schuftet in Thüringen ja noch mit den längsten Arbeitszeiten zu relativ geringen Löhnen. Und wir haben gesagt, wir wollen quasi dem Arbeitnehmer die Möglichkeit geben, dort auch auszubrechen ein Stück weit, so wie das in anderen Bundesländern auch üblich ist, um sich fortzubilden, weiterzubilden in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. Da hat man natürlich, wie beim Mindestlohn, da kommt man mit Ausnahmen, was nicht geht, und dann werden Töpferkurse nicht erlaubt und das nicht erlaubt. In Wirklichkeit,
wobei es ja nicht um Töpferkurse geht, sondern eben, es geht ja um politische Bildung, dass eben ich mal Dinge erlebe, aus einer anderen Sicht, nicht als Tourist in irgendein Land fahre, sondern da Strukturen kennenlerne. Das kann ja unheimlich bereichernd und inspirierend sein.
Genau, zum Beispiel solche Fahrten oder also die Landeszentrale für politische Bildung bietet viele Sachen an, die man dort wahrnehmen kann. Und im Grunde genommen geht es letztlich darum, auch dem Arbeitnehmer das Blickfeld zu erweitern, das, was Sie gerade ansprechen, und dann möglicherweise im Betrieb tatsächlich auch Dinge anzusprechen und vielleicht auch Veränderungen von irgendwo anders her mitzunehmen und dort Diskussionen anzustoßen. Warum das so abgelehnt wird, ich glaube tatsächlich an die Funktionärsdebatte und merke das auch, weil die IHK als Körperschaft öffentlichen Rechts, die gar kein Arbeitgeberverband ist, dort federführend ist und die eigentlich im Grunde genommen, ja, ich sag mal, vielleicht sich etwas zurückhalten sollten und mal mit ihren Leuten reden sollten, mit ihren Unternehmerinnen und Unternehmern.
Also setzt sich Ideologie und vielleicht auch verfestigte Positionen über die eigentlich inhaltliche Debatte drüber. Das könnte man auf verschiedene Bereiche auch übertragen.
Ja, vor allem Ideologie über den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch den Interessen von anderen, die dort unter Azubis und so weiter. Und das ist das, was ich eigentlich nicht zulassen möchte, sondern das muss auf einer ganz formalen Ebene diskutiert werden, was stört, was stört nicht und wo ist der Mittelweg, den wir finden. Und dann höre ich immer die Wirtschaft und sage deutlich und will das auch hier nochmal deutlich sagen, die Wirtschaft sind auch Gewerkschaften. Das ist grundgesetzlich festgelegt. Artikel 9 Absatz 3 regelt ganz klar, wer die Wirtschaft ist. Das ist auf der einen Seite der Arbeitgeber und auf der anderen Seite die Arbeitnehmervertretung.
Über welche Debatten sich auch noch Ideologie gesetzt hat und was dem DGB wichtig ist, auch im Vorfeld der Landtagswahlen in Thüringen, das bespreche ich mit Sandro Witt. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen und man könnte sagen Gewerkschaftsvorsitzender von Thüringen. Nach einer kurzen Musik von CEO reden wir weiter mit Sandro Witt. Zu Gast im Montagsgespräch Sandro Witt, DGB-Chef Thüringen, würde man vereinfacht sagen, stimmt natürlich nicht, er ist Gewerkschaftssekretär und stellvertretender Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen, das ist ja ein gemeinsamer Bezirk, aber er ist natürlich für Thüringen da. 32 Jahre alt, ein relativ junger Gewerkschaftssekretär in Pirna, geboren 1981, war auch viel in Hessen unterwegs und natürlich auch in Thüringen, seit 12 Jahren in der Gewerkschaft. Und jetzt reden wir über Politik und dann müssen wir natürlich mal, bevor wir zu Thüringen kommen, auch auf den Bund schauen. Die GroKo, das große GroKo-Tier ist ja interessant zu beobachten, was auch politische Kultur betrifft, wie Menschen sich verhalten und was dann aus Dingen und politischen Zielen wird. Und jetzt bleiben wir mal oder kommen wir mal zur SPD, die ja sich kämpferisch gibt und sagt, wir haben den Mindestlohn, den die Gewerkschaft gefordert hat, wir haben das geschafft. Wie bei der Energiewende sind wir auch dabei, wir haben die Rente mit 63, klingt richtig gut, oder?
Ja, wenn man im Kern sich die Gesetzentwürfe nicht anschaut, klingt es erstmal super. Also der Mindestlohn, und da kann ich gleich nochmal einsteigen, also ja, natürlich kann man sich freuen, dass ein gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro, andere würden 10 Euro, 12 Euro, Michael Bär redet von 16 Euro Notwendigkeit, dass das jetzt erstmal eingeführt wird. Was natürlich passiert ist, dass dieser gesetzliche Mindestlohn erstmal wieder zerlöchert wird. Also dass man nicht darüber reden kann, dass quasi ein Mindestlohn für alle Menschen als gleichwertiger Mindestlohn gilt, als unterste Haltegrenze im Übrigen. Das betrifft in Thüringen sehr viele Leute. In Nordrhein-Westfalen würde man dann sozusagen Abstufung machen müssen und sagen, dort ist die Tarifbindung höher, was ich mir für Thüringen auch wünschen würde. Aber dieser Mindestlohn wird zum Beispiel an einer Stelle gerade massiv torpediert. Und das ist etwas, was ich sehr ärgerlich finde. Das ist nämlich der Bereich, dass unter 18-Jährige ausgenommen werden aus diesem Mindestlohn. Das heißt,
unter 18-Jährige sollten doch zur Schule gehen oder nicht eine Ausbildung
machen? Ja, beziehungsweise eine Ausbildung machen. Und genau da kommen die Befürchtungen von Arbeitgebern, beziehungsweise in dem Fall waren es wieder die Kammern, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, die sofort in der Öffentlichkeit waren, eigentlich als Zuständige auch für Ausbildung und für Qualität und gesagt haben, der Mindestlohn darf auf keinen Fall unter 18 gelten, weil dann jeder Jugendliche oder die meisten Jugendlichen ihre Ausbildung abbrechen würden und zugunsten, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, zugunsten von 8,50 Euro natürlich sofort jeden Job annehmen würden. Das ist
die offizielle Befürchtung.
Das war die offizielle Befürchtung, das haben die auch über alle Kammerstrukturen an die Medien gegeben und mich hat das erschrocken, weil im Grunde genommen hier eine Organisation unterwegs ist, die einer Generation, nämlich meiner Generation und vielleicht einer vor mir noch, hinter mir noch, auch vorwirft, dass wir nichts anderes im Kopf haben, als Geld zu verdienen und gar nicht im Kopf haben, dass wir uns ausbilden müssen, um quasi möglichst Chancen auch später mal in dieser Gesellschaft zu haben. Und das finde ich ärgerlich, bis zu eigentlich schon eine fatale Diskussion, weil sie im Grunde genommen die Jugendlichen in einer Spalte sozusagen einsortiert und sagt, reine Geldgeilheit. Das kann ich nur von uns weisen, das ist nicht so. Das Gros der Jugendlichen weiß sehr, sehr genau, dass eine qualitativ hochwertige Ausbildung große Chancen gibt, in dieser Gesellschaft danach zu bestehen. Und da sage ich eher, sollten wir über die Ausbildungsbedingungen sprechen in den unterschiedlichsten Bereichen, weil wenn die Ausbildungsbedingungen so bleiben, dann werden junge Leute, Hotel- und Gaststättenbereich beispielsweise, eher sagen, ich gehe dort nicht mehr in die Ausbildung und gehe lieber arbeiten. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Das hat mit dem Mindestlohn gar nichts zu tun.
Die weiteren Ausnahmeregelungen sind aber okay für Sie?
Naja, es gibt eine, wo man nicht groß rumstreiten muss. Das ist diese Ehrenamtsfrage. Da sind wir vor kurzem schon mal gefragt worden. Da geht es ja darum, dass quasi Ehrenamtliche für ihre Strukturen, das betrifft auch den DGB, ehrenamtlich tätig sind und dass man dort sagt, dass dort kein einklagbares Recht auf einen Mindestlohn pro Stunde schlicht und ergreifend da sein soll. Das hat was mit Juristerei zu tun. Das will man einfach ausschließen. Wir sagen einfach, wir wollen außer diesem einen Bereich und Praktikantinnen und Praktikanten, wo gesetzliche Regelungen von uns gefordert werden für die Höhe und auch für die Zeit des Praktikums, das haben wir über Jahre immer gemacht und halten uns auch selbst dran, dass wir sagen, außer diese zwei Regelungen, die ich angesprochen habe, keine Ausnahmen notwendig sind bei diesem Mindestlohn, sondern einfach, Erfurt ist es die Taxifahrerdiskussion. Können wir gerne darüber reden. Dann ist halt die Frage, wie notwendig sind denn so viele Taxis im Zweifelsfall, wenn sie nicht genutzt werden? Das muss man ernsthaft diskutieren und die Frage stellt sich dann für uns nicht, ob wir noch eine Ausnahme, sonst haben wir einen löchrigen Schweizer Käse irgendwann und der Mindestlohn zieht gar nicht mehr, weil er einfach 3 Millionen Leute ausklammert. Das wollen wir nicht.
Wie ist da der aktuelle Stand? Ist da noch was zu machen?
Wir sind im Gesetzgebungsverfahren. Ja, also in Berlin, die Andrea Nahles hat im Grunde genommen den Gesetzentwurf eingebracht. Jetzt versucht oder passiert das, was ich vorhin als Ideologie bezeichnet habe. Jetzt kommen die großen Schiffe, Flaggschiffe, Kammern, Arbeitgeberverbände und versuchen natürlich möglichst, es ist legitim, Diskussionen zu führen, wie man den aushöhlen kann. Wir sagen und begleiten das auch gerade mit Aktionen. Wir haben uns mit CDU-Abgeordneten und SPD-Abgeordneten, Linken, ich bin rumgereist durch Thüringen und durch Hessen, auch mit anderen Leuten und wir haben immer das Plakat dabei gehabt, Würde kennt keine Ausnahmen. Wir sagen Würde. Und da haben die sich auch dahinter gestellt. Auch CDU-Abgeordnete haben gesagt, Würde kennt keine Ausnahmen. Und die Erwartungshaltung ist, dass der Nahles-Gesetzentwurf mit der unter 18 muss raus. Das sagen wir, das geht gar nicht. Und dann kann der Gesetzentwurf
also die einzige Ausnahme sind dann die Ehrenamtlichen. Weil Ehrenamt ist Ehrenamt und wird nicht bezahlt, das ist ganz klar.
Und das Praktikum.
Das Praktikum und ansonsten keine Ausnahme.
Ansonsten keine Ausnahme.
Mhm. Die Rente mit 63, das ist ja auch eine Forderung des DGB gewesen, dass die Leute ja früher in Rente gehen können. Ist das noch zu halten jetzt beim demografischen Wandel? Wie schätzen Sie diesen Gesetzentwurf ein?
Ja, wir müssen es möglicherweise auch nochmal ernsthaft diskutieren mit der Frage von Arbeitszeitverkürzung. Da muss man auch nochmal ran, das sind mittlerweile auch die ersten Signale da, wobei man kann es jetzt mit dem Gesetzentwurf nicht mehr verknüpfen, das ist schlicht und ergreifend nicht möglich, aber die Debatte auch so zu führen. Und wir reden über die Rente ab 63 nach 45 Versicherungsjahren im Großteil ohne Unterbrechung. Jetzt gibt es CDU-Abgeordnete, die wollen noch nicht mal die 5 Jahre Arbeitslosigkeit, Erwerbslosigkeit, was für uns im Osten extrem wichtig ist, dass das anerkannt wird, die 5 Jahre. Erwerbslosigkeit übrigens auch mit Unterbrechungen und Wiederarbeiten und so weiter. Der Gesetzentwurf als solches, wie er vorgelegt wird, ist in Ordnung. Na, wenn man genauer hinguckt, er wird einige betreffen und wird auch vor allem dafür sorgen, dass ein Stück weit Leute aussteigen können und Platz machen für andere. Das Argument demografischer Wandel würde ich an der Stelle kaum gelten lassen, weil wir natürlich, wird ausgerechnet, bleibt mal in Thüringen, der Bedarf an Fachkräften in Höhe von 280.000, das ist das, was das Wirtschaftsministerium errechnet hat, Da sage ich, wir haben massenweise Erwerbslose. Und da kommt dann auch mal das Argument, der DGB wäre immer nur für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dem ist mitnichten so. Wir sagen, wir haben massenweise Erwerbslose, ganze Massen von Erwerbslosen, die in Langzeiterwerbslosigkeit sind, die wir endlich in den Arbeitsmarkt bringen müssen. Und dort müssen Instrumente angewendet werden, um die Möglichkeit zu schaffen. Und je mehr Leute wir mit 63 rausbekommen aus dem System. Ich bin kein Arbeitsfetischist. Ich möchte nicht, dass die Leute mit 67 noch arbeiten oder 69. Am liebsten mit 63 und aussteigen und ohne Abzüge im Übrigen. Dass wir dann auch schaffen, das Heer der Arbeitslosen, ich will das mal so benennen, oder Erwerbslosen, der bessere Begriff.
Ist das noch ein Heer?
Das ist noch ein Heer, natürlich. Also wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass in Thüringen die Zahlen, die dort immer mal über die Arbeitsagentur, die will ich im Zweifelsfall nicht in Frage stellen, aber wie viele sehen wir denn nicht mehr, die sich quasi nicht mehr bei der Arbeitsagentur melden, die erwerbslos in Erfurt Nord oder an anderen Stellen sitzen, sich aufgegeben haben, die müssen wir aktivieren. Das hat Machnik immer gesagt. Ich bin kein großer Freund sozusagen von der Gesamtpolitik gewesen, also an unterschiedlichen Stellen, aber das, was er da gemacht hat, zu sagen, wir müssen die einbeziehen, alle, und wir müssen gucken, wie wir Thüringen braucht dich und diese ganzen Sachen. Das fand ich immer sehr stark und das müssen wir weiterführen und dann kriegen wir zusätzlich noch, und das haben wir jetzt auch unterstützt als Deutscher Gewerkschaftsbund, ich habe das auch unterschrieben, diese Frage von Fachkräftesicherung aus dem Ausland. Ich finde, wir müssen eine viel multikulturellere Gesellschaft werden. Wir müssen viel mehr dafür sorgen, dass Menschen aus unterschiedlichsten Nationen hierher kommen, sich für hier entscheiden. Aber da müssen wir was an den Löhnen machen. Das ist ziemlich eindeutig, weil wer will denn hierher? Für das weniger gelten für die langen Arbeitszeiten. Aber ich finde es wichtig, dass wir die Debatte führen und nicht nur im Pflegebereich und nicht nur im Bereich da, wo keiner arbeiten will, sondern im Grundsatz die Diskussion zu führen. Und dann müssen wir den demografischen Wandel, müssen wir keine Angst haben davor.
Also nochmal das Bild her von Arbeitslosen, wo ich mal mit solchen Bildern Schwierigkeiten habe. Andererseits die Zahlen, dass es 200.000 Fachkräfte, also Menschen braucht, die werden halt gebraucht in Thüringen bis
2025
war es. Ja. Das sind doch Zahlen, wo man sagt, ist da in den letzten Jahrzehnten eigentlich was in der Ausbildung schief gelaufen? Und jetzt haben wir einen riesen Fachkräftebedarf. Das ist schwierig, oder?
Ja, verursacht hat das eine ganze Generation. Also eine ganze Generation Politik, würde ich auch behaupten, mit falschen Rahmenbedingungen, die damals gesetzt worden sind. Da muss man jetzt auch wieder bei der Rente mit 63, da waren wir ja, muss man auch nochmal gucken, wer schießt denn gerade wieder die Rente ab 63 sturmreif? Das ist die CDU mit ihren ganzen Organisationen drumherum, die ihnen hörig sind im Zweifelsfall und dann eben auch nach draußen gehen. Hörig war das falsche Wort. Also die quasi auf der ideologischen Ebene und Welle mitschwimmen und sie da unterstützen. Also aus Arbeitgebersicht, aber auch andere. Das sind teilweise ja auch Menschen, die dann Studien machen können, die auch gut funktionieren, weil es halt wissenschaftlichen Touch hat und so weiter. Aber wenn man den Bogen dahin macht, dann erkennt man, dass im Grunde genommen die guten Ideen gerade in einer großen Koalition wieder von denen zerschossen werden, die eigentlich das Konservative in der Gesellschaft erhalten wollen. Das ist das Problem. Und ich bleibe bei der Rente mit 63 oder ab 63. Große Koalition heißt Stillstand.
Das Konservative Erhalten muss ja im Zweifel nicht schlecht sein. Was ist denn das Konservative Erhalten?
Also ich habe nichts gegen Konservative. Also ich habe überhaupt nichts dagegen. Also ich bin selber sehr konservativ wahrscheinlich, was Positionen des DGB betrifft und die, von denen ich nicht abgehe im Zweifelsfall. Ich meinte tatsächlich, den Arbeitsmarkt weiterhin so konservativ zu behandeln, wie er ist. Und das ist er längst nicht mehr. Also da leben Leute noch in der Vergangenheit. Und wenn man jetzt, ich habe ja den Bogen versucht zu Thüringen mit der Niedriglohnpolitik und was man dort alles gemacht hat. Wenn man den Weg, und das machen die ja gerade, sowohl im Bund, die SPD-Seite, als auch, ich will die auch mal loben, und auch die Thüringer SPD ist dort auf einem richtigen Weg, im Übrigen die Linke, die Grünen auch, das muss man auch sagen, die sind sich da einig. Wir haben nur noch nicht die strukturelle Mehrheit im Landtag für diese Politik.
Das haben sie wir gesagt, das hat man jetzt durchgehört. Also da ist doch schon eine gewisse Sympathie, war keine Wahlempfehlung. Ja. Ich höre durch, dass Sie einen Machtwechsel wollen, aufgrund der DGB-Position oder aufgrund Ihrer ganz persönlichen Position.
Ich habe aufgrund der DGB-Position, weil, hatte ich vorhin eingangs gesagt, als wir uns unterhalten haben über das, was sozusagen Parteinähe auch zu den Gewerkschaften, dort, wenn man sich die Programmatik genauer anschaut, dann sind es die drei, die dort sehr nah an uns dran sind. Und aber, auch das will ich sagen, aber auch vereinzelt Politikerinnen und Politiker aus anderen Parteien, tatsächlich.
Dann werden wir nach der nächsten Musik über Thüringen reden. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen den Bund abgearbeitet. Das fließt zwar ineinander über, aber welche Chancen gibt es für Thüringen und wird die Wahl in Thüringen tatsächlich spannend? Ein Gespräch mit Sandro Witt. Teamgespräch Sandro Witt, dem Vorsitzenden des, dem stellvertretenden Vorsitzenden des DGB Hessen-Thüringen und dem, könnte sagen, Landesvorsitzenden des Thüringer DGB, obwohl es ja sagen zwei Bezirke sind. DGB-Erwartungen für die Landtagswahl, das ist die große Frage, was wir wollen, wenn Thüringen wählt. Und Thüringen wählt am 14. oder 17.
14.
Am 14. September ist Landtagswahl, eine neue Ordnung am Arbeitsmarkt, das Recht auf gute Bildung, Mitbestimmung in einem handlungsfähigen Staat stehen im Mittelpunkt der gewerkschaftlichen Anforderungen an die Parteien zur Landtagswahl. Buh. Als an vorderer Stelle rangiert dabei die nachhaltige Veränderung der Bedingungen auf dem thüringischen Arbeitsmarkt. Ist das, also das kann man lesen, in den Positionen des DGB, ist der Arbeitsmarkt tatsächlich das erste Kampfziel für den DGB im Landtagswahlkampf?
Schon. Also wir haben jetzt auch an unterschiedlichen Stellen schon mal, sind mal kurz drauf eingegangen. Wenn man sieht, dass Thüringen auf dem Arbeitsmarkt eine ziemliche Unordnung herrscht, und das ist im Übrigen nicht nur in Thüringen so, sondern das ist, ich mache mal den Versuch, wieder den Bogen 60er, 70er Jahre zu schlagen. Bundesrepublik, damals sozusagen noch auf der anderen Seite, da gab es ein Normalarbeitsverhältnis. Da geht man auf Arbeit, ist 40 Jahre im Betrieb.
Oh.
Ja, genau. Und das, wenn man Thüringen genauer betrachtet, das findet schlicht und ergreifend nicht mehr statt. Und das findet auch in der Gesamtgesellschaft so gut wie nicht mehr statt, außer in den großen tarifgebundenen, wo möglicherweise der Vater sagt, Junge, du gehst zu Opel oder du gehst zu Siemens und so weiter. Aber auch da bröckelt schon so. Und wir wollen als DGB, und deswegen haben wir das auch an den Anfang gestellt, wir wollen, wie gesagt, keinen Arbeitsfetischismus. Aber wenn eine Gesellschaft sozusagen, wie sie sich momentan definiert, da kann ich ja Kritik dran haben als Person, aber sie definiert sich ein Stück weit so, dann will ich auch, dass würdevolles Arbeiten möglich ist. Und würdevolles Arbeiten ist es nicht, wenn ich für 6,50 Euro oder für 5 Euro als Friseurin arbeite, wenn ich für 7 Euro unterwegs bin in der Landwirtschaft und so weiter und so fort.
Also sagen wir, einhaken, das ist jetzt wieder, das ist ja wieder ein Bundesthema eigentlich. Also 34% der Beschäftigten ist in atypischen Beschäftigungsverhältnissen in Thüringen. Das ist ja, finde ich, relativ hoch. Das ist ein Niedriglohnsektor. Aber kann da die Landespolitik was machen?
Natürlich, die können Rahmenbedingungen stellen sozusagen und setzen. Und das ist die Frage, wie eine Landesregierung, und das haben wir auch aufgeschrieben, wie eine Landesregierung bei zum Beispiel Förderung unterwegs ist. Also wenn ich nehme, dass Thüringen beispielsweise Zalando mit, ich weiß nicht wie viele 100 Millionen, darauf habe ich mich nicht vorbereitet, aber es waren ein paar 200 Millionen, glaube ich.
Fördergelder sind in Mengen geflossen.
Genau, in Mengen geflossen, und da im Grunde genommen eins richtig gemacht wurde, nämlich dass man gesagt hat, also unter 8,50 Euro geht hier gar nichts. Also damals waren es 7,50, jetzt sind es 8,50 und ich glaube, wir sind bei 8,79 Euro mittlerweile. Das ist das unterste Limit. Wir würden uns wünschen, dass dort viel mehr passiert, dass dort sozusagen ein Tarifvertrag abgeschlossen wird. Aber daran sieht man, dass eben Rahmenbedingungen auch geschaffen werden können und dass wir Ansiedlung im Land Thüringen, und da gibt es eh sehr wenige, nicht mehr zulassen, wenn sie, wie unter Althaus und auch unter seinem Vorgänger Vogel, und kann man noch weiter zurück, diese Niedriglohnstrategie anzuwenden, kommt doch her, bei uns habt ihr die niedrigsten Löhne. Da kann man Rahmenbedingungen setzen als Politik.
Hat Thüringen immer noch das Image als Billiglohnland?
Na, wenn man über die Grenzen hinweg guckt. In Thüringen wird es anders diskutiert, zum Glück. Das muss man sagen. Also in Thüringen haben sich auch Entwicklungen. 12,1% Lohnsteigerung in der Gesamtschau seit 2009. Das sind die ersten Auswirkungen, die sich zeitigen. Über 4 Jahre ist das relativ wenig, aber in der Gesamtschau hat sich dort tatsächlich was entwickelt. Das ist die aktuelle Zahl aus dem Wirtschaftsministerium, die gestern auch veröffentlicht wurde. Aber wenn man drunter blickt, sozusagen unter diese Statistik und unter diese statistischen Zahlen, dann sind wir immer noch Niedriglohnland, weil wir im Grunde genommen die längsten Arbeitszeiten haben. Ja, es ist einfach so. Also der Stundenlohn und der Satz, der dort gezahlt wird, ist weit entfernt von Hessen, ist weit entfernt von Baden-Württemberg und so weiter und so fort. Insofern muss man da ran. Und eine Rahmenbedingung wäre zum Beispiel das Tariftreue- und Vergabegesetz, was es ja gibt.
Tariftreue-Vergabegesetz für öffentliche Aufträge,
die öffentliche Hand,
also Thüringen, wenn die Aufträge vergeben, dass da nicht nur darauf geachtet wird, dass es günstig ist, sondern auch, dass die Leute gut bezahlt werden.
Genau.
Kann man das so übersetzen?
Ja, kann man so übersetzen. Und mittlerweile übrigens ein Argument, selbst der Arbeitgeber für einen Mindestlohn, auch hier in Thüringen, wenn man da Kreishandwerkerschaften zuhört und so weiter. Weil Vergabe heißt immer das günstigste Angebot muss genommen werden, und solange da keine Zahl drin steht, sozusagen, wo ein Mindestmaß an, da sind wir bei den 8,50 Euro, gezahlt werden muss, haben wir ein Problem schlicht und ergreifend, weil dort der Unterbietungswettbewerb stattfindet. Insofern ist einfach ein Mindestlohn, wenn er gesetzlich kommt und dann auch hier reingeschoben wird, in so eine, das ist eine der Kernforderungen von uns, reingeschoben wird in dieses Tariftreue, beziehungsweise in das Vergabegesetz, weniger in das Tariftreue, da geht es um Tarifverträge, dann haben wir die Möglichkeit, diesen Unterbietungswettbewerb auch ein Stück weit, nicht nur zu begrenzen, sondern auch zu beenden irgendwann, weil alle quasi die gleichen erstmal Startvoraussetzungen haben.
Kommen wir mal zu den Erwartungen des DGB. Also wir haben das Bildungsfreistellungs-, also Bildungsurlaubsgesetz schon besprochen. Mindestlohn muss auch in Thüringen umgesetzt werden. Sagen Sie, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Da muss auch Thüringen aufpassen, also bei Vergabe. Was sind denn weitere Forderungen an die Parteien zur Landtagswahl in Thüringen?
Wenn man jetzt das, auch bei uns auf der Homepage übrigens, wenn man sich das genauer anguckt, sieht man ja, und Sie hatten es ja angesprochen von der Aufteilung her, einmal diese ganze Frage von Arbeitsmarkt, jeder Dritte muss sozusagen hochgefördert werden, hochgebracht werden. Was ein großer Kern von unseren Forderungen ist, ist die ganze Frage von Demokratisierung. Das steht, glaube ich, an dritter Stelle, ich habe es jetzt nicht vor Augen. Auch Demokratisierung der betrieblichen Arbeit. Also momentan laufen ja noch
also Mitbestimmung
in Mitbestimmung, Betrieben. Genau. Momentan laufen ja die Betriebsratswahlen. Thüringen ist nicht dafür bekannt, das Wunderland der Mitbestimmung und das Wunderland von Betriebs- und Personalrätinnen und Räten zu sein. Im Gesetz steht relativ klar, ab 5 Beschäftigte ist ein Betriebsrat zu wählen. Das unterschätzen die meisten. Aber da würde ich Werbung machen dafür. Das unterstützen wir auch, unsere Gewerkschaften, jederzeit, wenn in einem Betrieb Menschen sagen, wir wollen einen Betriebsrat oder einen Personalrat gründen.
Was bringt denn so ein Betriebs- und Personalrat?
Sicherheit. Sicherheit zum einen für den Arbeitnehmer, weil er sozusagen die Möglichkeit, er oder sie, die Arbeitnehmerin, die Möglichkeit besitzt, sich an eine Person zu wenden, die nicht gleich der Vorgesetzte ist. Also man kann bestimmte Forderungen auch mal sozusagen nicht gleich auf der Ebene, wo man abgewatscht wird, sondern auch vielleicht gesamt für den Betrieb diskutieren oder auch für den Einzelnen. Sicherheit auch für den Arbeitgeber, weil der Arbeitgeber ein Stück weit einen Ansprechpartner hat und nicht zu jedem einzelnen Beschäftigten in seinem Unternehmen gehen muss und fragen muss, können wir das so machen, können wir das so machen, wir wollen eine Umstrukturierungsmaßnahme machen, sondern er kann es mit dem Betriebsrat oder sie kann es mit dem Betriebsrat oder dem Personalrat klären. Insofern sagen wir, auch da können Rahmenbedingungen geschaffen werden. Hier geht es um Vorbildfunktionen auch von Politik. In jedem dieser Ministerien gibt es einen Personalrat, einen Hauptpersonalrat und so weiter. Wo sind die? Ich höre davon nichts in der Öffentlichkeit. Ich sehe keine, doch der Wirtschaftsminister hat mit uns gemeinsam, das finde ich sehr gut, einen Aufruf
gemacht. Der alte oder der neue?
Beide. Machnik hat es damals gemacht und auch Uwe Höhn hat mit uns einen gemeinsamen Aufruf gemacht. Das würde ich mir, das kostet kein Geld. Das ist etwas sozusagen, wo Politik auch vorleben kann und der Gesellschaft. Aber wir gehen mal aus dem Betrieb raus. Was sind denn weitere Mitbestimmungsstrukturen? Ich habe 12 Jahre in Thüringen erlebt, wie immer mehr Strukturen zurückgefahren worden sind. Ja, wenn man an Jugendringe denkt, wenn man an auch Landesjugendringe, auch andere Zusammenschlüsse im Sport und so weiter. Das Geld wird immer weniger und es gibt immer weniger Mitbestimmung quasi in den unterschiedlichsten Ebenen, kommunal. Kann man auch genauer hingucken. Ist alles zurückgefahren worden. Und deswegen verbinden wir das, und jetzt komme ich zum Kern, mit dem handlungsfähigen Staat. Wir haben gesagt, wir verbinden quasi Mitbestimmung, Demokratie, Demokratisierung der Gesellschaft mit einem handlungsfähigen Staat. Dazu gehört es im Grunde genommen, eine entsprechende Steuerpolitik zu machen, die übrigens von Thüringen beeinflusst werden kann über den Bundesrat. Mhm. Wenn wir darüber reden, dass wir so vieles nicht mehr finanzieren können in dieser Gesellschaft, wo hinten dran hängt, dass Leute sich zurückziehen und zurücknehmen aus der Gesellschaft, dann müssen wir darüber reden, eine Vermögensteuer oder eine, andere nennen es Reichensteuer, einzuführen und eine vernünftige Umverteilung endlich in dem System vorzunehmen, wo Thüringen wieder von partizipiert und auch Strukturen.
Da geht es jetzt ans Eingemachte und an die Grundlage einer solidarischen Gesellschaft, dass Sie sagen, eine Steuerpolitik muss so solidarisch sein, dass die mehr verdienen, auch mehr zahlen.
Ja.
Also im Grunde wieder zu Kohlschen Verhältnissen. Also viele wünschen sich ja jetzt Linke den Helmut Kohl zurück und sagen, hier die Ehrenmedaille der Linkspartei, der SPD und aller und vor allen Dingen der Gewerkschaften, weil er ja eine Steuerpolitik hatte. Also eher persönlich, aber zu Kohl-Zeiten, wo jetzt der DGB auf und niederspringen würde, oder?
Ja, also wenn man auf und niederspringen ist ein schönes Bild. Nein, auf und niederspringen also nicht,
Freude.
Aber wo wir im Grunde genommen auch sagen würden, zurück zum Spitzensteuersatz unter Helmut Kohl, natürlich. Die Frage ist doch, ob im Laufe der letzten Jahrzehnte genau diese Frage falsch rum beantwortet wurde, indem man nämlich an die Kleinen rangegangen ist, Arbeitslosengeld 2, diese ganzen Reformen, die man gemacht hat und die Großen entlastet hat. Ich erinnere an die FDP, die erstmal, nachdem sie an die Regierung kam, die Hoteliers sozusagen entlastet hat.
Zurück zu Ihrer Wahlempfehlung, also der Spitzensteuersatz ist gesenkt worden unter Rot-Grün, also zu das viel stimmt. zu, das, da funktioniert doch diese Geschichte rechts, links dann immer schwieriger, oder?
Der Spitzensteuersatz ist ja eine Entscheidung sozusagen, die auch mit den Ländern abgestimmt werden muss. Mhm. Insofern waren sie schon alle beteiligt. Das muss man zur Ehrenrettung auch dazu sagen. Da sind die sich relativ einig gewesen. Wenn man da zurückblickt quasi, das war auch CDU, FDP, die waren sich im Grunde genommen alle einig, dass man da runter muss. Und ein Stück weit glaubt man ja immer, dass genau dadurch irgendwie Strukturen verbessert und gestärkt werden. Aber das war ja mitnichten der Fall. Also man musste dann hat man noch die Schuldenbremse eingeführt bis 2020. Da ist immer die Frage, kommt man mit einer Schuldenbremse eigentlich durch die Krise? Aber Sie merken schon, worauf ich hinaus will. Es geht eigentlich um die Frage, wer wird denn beteiligt am Staatswesen? Es kann doch nicht sein, dass in Deutschland, da sind auch Thüringer dabei, ein Aufruf von Millionären für eine Millionärsteuer unterwegs ist und sowohl Bundesregierung als auch Landesregierung diesen Aufruf einfach ignorieren, anstatt jetzt umzusetzen und zu sagen, da gibt es Menschen, die wollen sich beteiligen.
Die Millionäre sagen, wir wollen mehr zahlen.
Ja, wir wollen uns beteiligen und wir wollen verdammt nochmal auch sozusagen Kindertagesstätten unterstützen. Wir wollen den Kommunen unter die Arme greifen. Und deswegen erheben wir das zum Schwerpunkt und verbinden es mit der Frage von Mitbestimmung und Demokratisierung. Weil eine Gesellschaft, die es nicht schafft, den gesellschaftlichen Reichtum umzuverteilen, die wird sozusagen auch ein Stück weit Demokratisierung immer weiter zurückfahren und weniger Beteiligung erleben.
Wir machen jetzt einen kurzen Break und dann reden wir mal kurz über Israel, denn Ihre erste internationale Reise, Ihr internationaler Auftritt als Gewerkschaftssekretär hat Sie nach Israel verschlagen. Da will ich mal noch einen kurzen Erlebnisbericht haben und mal weg vom anstrengenden Wahlkampf. Das ist zwar alles schön, aber nicht immer gut. Zu Gast im Studio Sandro Witt, der stellvertretende DGB-Bezirksvorsitzende des Bezirks Hessen-Thüringen, also DGB-Chef von Thüringen, könnte man vereinfacht sagen. Und wir haben über Thüringen gesprochen, über die Landtagswahl, über mögliche Empfehlungen, über den politischen Diskurs. Und dann ist es ja immer auch gut, wenn wir über den Bildungsurlaub sprechen, darüber zu reden, dass es gut ist, seinen Horizont zu erweitern. Und da kann ja helfen, mal ins Ausland zu gehen, sich mal anzuschauen, wie andere Menschen leben, arbeiten, wie da politische Strukturen sind. Das ist in Europa schon interessant. Wenn man aber dann darüber hinaus woanders mal schaut, wo es ganz anders ist, dann kann das den Horizont erweitern. Und vielleicht auch interessante Einblicke geben. Sie waren in Israel als Gewerkschaftssekretär. Das war beeindruckend, nehme ich stark an.
Das war es auf jeden Fall. Also wir haben eine sehr, sehr intensive Partnerschaft mit Israel. Der DGB-Bezirk Hessen-Thüringen ist seit, 20 Jahren in der Partnerschaft. Der andere Bezirk NRW ist schon länger, 25 Jahre. Und wir pflegen den Austausch, ja. Und jetzt war ich natürlich durch meine Wahl und durch das Amt sozusagen jetzt auch angefragt, diese Kontakte auch weiter aufrechtzuerhalten. Und wir sind nach Tel Aviv gegangen, haben uns dort quasi eine Woche lang drumherum bewegt, um Tel Aviv herum, waren in unterschiedlichsten, wir waren in einem Kibbutzin, wir waren quasi unterwegs mit den Gewerkschaften immer gemeinsam an unterschiedlichen Orten, auch historischen Orten, haben uns erklären lassen. Wir waren in der Knesset, das fand ich sehr beeindruckend. Also wir waren in dem Saal mit den Chagall-Wandteppichen und so weiter. Also sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das ist da, wo die Staatsgäste auch empfangen. Und was ich in der Knesset mitgenommen habe, und das ist auch was für Politik hier durchaus spannend ist, dass dort einfach alle Abstimmungen, außer die Wahl des Vorsitzenden der Knesset, alle Abstimmungen öffentlich laufen, niemand aus der Nummer rausgelassen wird, sozusagen sich öffentlich bekennen zu müssen, was er dort abstimmt, und im Internet jederzeit ablesbar ist, wann der Abgeordnete im Haus und wann er außer Haus ist und auf welchen Termin er ist. Das ist etwas, was mich sehr beeindruckt hat.
Extrem transparent.
Extrem transparent und dass jeder Bürger Israels, jeder, egal sozusagen, ob er israelischer Staatsbürger oder Bürgerin oder woanders herkommt, das Recht hat, nur mit seinem Ausweis das Haus zu betreten und auch ins Plenum, also vors Plenum, da ist eine Scheibe dazwischen, weil es da mal Attentate gab, aber an allen Sachen dort auch teilzunehmen. Und das finde ich gesellschaftlich sehr interessant, weil das eine ganz andere Transparenz ist als das, was ich kenne
aus Deutschland. Wo hält sich der Abgeordnete auf, welchen Termin hat er?
Naja, das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Und da drin läuft sozusagen auch eine Tafel mit, da kann man das sehr schön sehen. Und was sie auf jeden Fall oder was wir auf beeindruckende Art und Weise und was mich als Internationalist am meisten beeindruckt hat, war quasi, wie die Gewerkschaften da arbeiten. Also die Histadrut, das ist quasi der Deutsche Gewerkschaftsbund, was ist in Deutschland ja vergleichbar. Und die haben Betriebsstrukturen. Wir waren bei Teva, das ist eine Pillendreherfirma, sag ich immer so, damit es jeder versteht, die im Grunde genommen Generika, das sind diese Produkte, die quasi...
Eine Pharmafirma,
die im Grunde genommen das machen. Und da einfach mal die Betriebsabläufe auch zu sehen, wie das bei denen läuft, ist nicht unterschiedlich. Also das ist wie bei uns im Grunde genommen. Die haben auch einen Betriebsrat, der Betriebsrat hat uns rumgeführt. Und was im Grunde genommen aber am beeindruckendsten war politisch, war, dass diese Firma die ganze Zeit damit zu kämpfen hatte, dass sie Boykotten ausgesetzt war, weil sie eben eine israelische Firma sind. Ja? Also dass diese ganze Boykottdiskussion über Jahre hinweg quasi die Entwicklung auch gehemmt hat, was nicht in, also im Grunde genommen nicht in Ordnung ist, weil die Firma und diese ganze wirtschaftliche Entwicklung für Israel ja auch wichtig ist. Ja? Und ich will jetzt gar nicht auf das Politische eingehen, sondern einfach nur, dass die da auch Schwierigkeiten mit hatten. Und bei denen hatten Umdenken, also bei den Gewerkschaften, und das will ich sagen, eingesetzt nach der zweiten Intifada, also nachdem sozusagen wirklich die unmenschlichsten Geschichten auf beiden Seiten, das muss man immer sagen, auch gelaufen sind, ja, und dort Mord und Totschlag an der Tagesordnung war, haben einige wirtschaftliche Prozesse eingesetzt, wo alle einbezogen sind in der Gesellschaft. Also da gibt es jetzt erste Diskussionen, ob Orthodoxe quasi auch mit einbezogen, also die Menschen, die sozusagen...
Geht es um den Wehrdienst?
Geht es um den Wehrdienst, die Tora lesen. Aber gewerkschaftlich, aus der Perspektive, wir haben ja in ganz Europa und auch weltweit Gewerkschaftsbünde, die da unterwegs sind. Ich würde jedem empfehlen, sozusagen sich gegenseitig auch zu besuchen, um dort Sachen voneinander zu lernen.
Kann man einen Bildungsurlaub dann machen, ne?
Kann man einen Bildungsurlaub machen, genau, oder Bildungsfreistellungsgesetz.
Also das ist jetzt auch so ein Ding, da bietet der Landeszentral und andere Träger, ja, bieten ja Reisen auch nach Israel an. Sagen, ich bin da mal für 5 Tage, ja, muss ich natürlich selbst auch finanzieren, aber das kann interessant
sein. Das erweitert
sein,
den Horizont und mein hat es unheimlich erweitert. Also sowohl
abschließend noch die Geschichte mit den Schlachtermessern.
Ja, also das war ja quasi in einer Reportage, was mir aber dort auch aufgefallen ist, dort leben Palästinenser.
Das haben Sie gar nicht selbst erlebt.
Na doch, wir haben das auch erlebt, dass Palästinenser, also das, was wir in Deutschland immer erleben als Konflikt und so weiter, dort arbeiten Palästinenser, Araber und jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, Israelis zusammen in Firmen. Und das verbindet einfach miteinander.
Da ist Normalität auch.
Ist völlige Normalität und es ist so, und das will ich noch sagen, das hat mich sehr beeindruckt, die Gewerkschaften dort, also Histadrut, organisiert alle. Die machen keinen Unterschied, ob jemand Araber, Engländer oder was auch immer ist. Das ist auch überall so. Aber sie zahlen dann, und das habe ich noch nie erlebt, sie zahlen dann die Hälfte des Beitrages, des Gewerkschaftsbeitrages, an das entsprechende Land, wo derjenige herkommt, beziehungsweise an die Gewerkschaft.
Also auch an die Palästinenser zum Beispiel.
An die Palästinenser. Die Histadrut zahlt für jedes palästinensische Mitglied die Hälfte des Beitrages nach Palästina darf man nicht sagen, im Zweifelsfall, also wenn man Jerusalem gesehen hat, den Schmelztiegel, wird man dann vorsichtig in der Formulierung, aber sie zahlen sozusagen an die Gewerkschaft dort des Herkunftslandes das Geld. Und das ist ein Projekt, was ich sehr sinnvoll finde, wo wir in Europa drüber diskutieren sollten und auch weltweit drüber diskutieren sollten.
Jetzt haben wir ein Fass aufgemacht, das müssen wir jetzt wieder schließen. Ja. Aber irgendwann werden wir vielleicht weiter diskutieren, streiten. Ich freue mich, dass Sandro Witt da war. Erstmal in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen oder als Bezirkssekretär für Thüringen. Kann man das so sagen?
Ja, im Grunde genommen ist es der alte Landesvorsitzende von Thüringen sozusagen, nur dass es in einer Wahl inkludiert ist und wir noch eine Region drunter haben.
Dann ein glückliches Händchen für die Arbeit, viel Spaß, Leidenschaft und im Vorfeld der Landtagswahlen werden wir uns sicher zu dem einen oder anderen Streitgespräch nochmal wiederhören.
Vielen Dank.
Das war im Gespräch Sandro Witt und noch einen schönen Tag. Tschüss.
Danke.